Es gibt keinen Menschen, der nicht in seinem Umfeld andere hat, die ihn inspirieren, die ihm Mut machen, die ihn beeindrucken, die er heimlich vielleicht sogar bewundert, die Vorbilder sind. Und das ist diese Perspektive, die ich meine. Wenn wir uns dessen bewusst werden und denen mehr Raum geben in unserem Leben und nicht dem Wütenden, dann sind wir, glaube ich, unter dem Aspekt, dass wir Hoffnung suchen und brauchen, einen großen Schritt weiter.
Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.
Mit Mut und Hoffnung die Debatte gestalten. Peter Tauber über das, was uns wieder nach vorne schauen lässt. Hier ist der Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen mit Beiträgen zu den großen Debatten unserer Zeit aus Kirche und Theologie, Gesellschaft und Politik, Kultur und Wissenschaft. Mein Name ist Daniel Heinze. Hallo. Ein Jahr seit Russlands Angriff auf die Ukraine. Viele Menschen treffen sich aus diesem Anlass zu Friedensgebeten und Solidaritätsbekundungen mit den leidenden Menschen in der Ukraine. Aber auch die Rechte nutzt die Stimmung. So wollen der AfD-Politiker Björn Höcke und der ehemalige österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache am Jahrestag des Angriffs in Dresden auf einer Demonstration sprechen. Die Debatte um den Ukraine-Krieg. Dann sind ja da aber auch noch Klimawandel, Artensterben, korrupte Politiker, Kirchen in der Dauerkrise. Genügend Themen, um sich die Köpfe heiß zu reden, um wütend zu werden oder um verzweifelt zu sagen, ach, das hat doch alles keinen Sinn mehr. Mut statt Wut, sagt da aber unser heutiger Gast, der Historiker und ehemalige Spitzenpolitiker Peter Tauber. Mutmacher heißt auch sein neues Buch, in dem er ausführt, was uns endlich wieder nach vorne schauen lässt. Und damit passt er voll und ganz zum Schlagwort Hoffnungsmacher, mit dem ja die Katholische und Evangelische Akademie in Sachsen gerade mit dem Sachsen-Sofa im Land unterwegs sind. Peter Tauber war von 2009 bis Mai 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages. Davon über 4 Jahre Generalsekretär der CDU, danach bis April 2021 parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin der Verteidigung. Dann zog er sich aus der großen Politik aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen zurück, aber am Mitgestalten der Gesellschaft hat er nach wie vor große Lust. Unter anderem deswegen ist er heute auch hier bei uns im Podcast dabei. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, Dr. Peter Tauber.
Sehr schön, vielen Dank für die netten Worte und dass ich da sein darf.
Herr Tauber, bleiben wir erstmal beim Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine und die so vielschichtigen Aktionen rund um dieses Datum. Da treffen ehrlich um Frieden besorgte Menschen auf Leute, die die Unterstützung der Ukraine mit Waffen richtig und wichtig finden und auf Leute, denen das viel zu weit geht, weil sie fürchten, Deutschland könne noch tiefer in den Konflikt mit Russland reingezogen werden. Mittendrin rechtsextreme Bauernfänger, die auch irgendwie das Friedensfähnchen vor sich hertragen, aber aus ganz anderen Motiven heraus. Wie sorge ich in so einer Situation dafür, dass mein eigener ethischer und moralischer Kompass funktioniert?
Das ist ganz schön schwierig. Zumal ja immer verschiedene Perspektiven auch ihre Berechtigung haben. Mit den einfachen Wahrheiten ist das ja nun mal so eine Sache. Und deswegen kann ich auch verstehen, wenn Menschen Angst haben. Ich frage mich nur immer, ist das, was da so vorgetragen wird, wahrhaftig oder ehrlich? Also zum Beispiel, wenn jemand gegen Waffenlieferungen ist und sagt, ich will da nicht, dass wir da als Deutsche in diesen Konflikt mit hineingezogen werden, dann blendet das natürlich das Leid der Menschen in der Ukraine, die unschuldig Opfer eines Krieges geworden sind, vollkommen aus. Ist das eine Haltung, die legitim ist? Vielleicht legitim, aber doch zumindest dann eine Haltung, die sehr ich-bezogen ist. Da sind wir wieder bei der Angst. Die Angst ist nun mal etwas, was zu unserem Leben gehört und wir müssen uns dazu verhalten. Es gibt eben nun mal, und damit sind wir dann beim Thema Hoffnung und Mut, kein Mut ohne Angst. Das sind wie Geschwister, so formuliert es Melanie Wolfers, die Autorin und Theologin. Man könnte auch sagen, wenn man Angst hat, gibt es eine Möglichkeit, sich zu entscheiden. Werde ich wütend, weil ich mich überfordert fühle, weil ich nicht weiß, wie ich der Situation Herr werde? Oder versuche ich das Ganze in etwas Gutes zu wenden, werde ich mutig, weil der Mut ist ja kein Selbstzweck. Mut hat man für etwas oder für andere Menschen. Und ich glaube, dass es Not tut, dass wir uns dann überlegen, dass wir die Angst sozusagen in etwas Konstruktives wenden und das wäre dann der Mut und die Hoffnung und dann die Frage natürlich, was kann ich selbst tun? Natürlich sind wir alle überfordert, wenn es darum geht, dass wir den Krieg in der Ukraine beenden könnten. Das kann am leichtesten Herr Putin. Das wird er aber nicht tun, zumindest nicht gegenwärtig. Also ist doch dann die Frage, was kann ich denn tun? Und beten ist natürlich eine gute Sache, aber ich kann mich auch schlau machen und sagen, okay, wahrscheinlich gibt es jetzt jede Menge Geflüchtete hier in meiner näheren Umgebung. Habe ich mir das schon mal angeschaut? Brauchen die noch irgendwie Hilfe? Brauchen diejenigen, die die Flüchtlinge betreuen, noch Hilfe und Unterstützung? Also ich kann eben aus dieser Ohnmacht, die oft mit der Angst und der Wut verbunden ist, ja raus. Ich kann selber was tun und dann ändert sich die Perspektive doch sehr schnell. Das ist meine Erfahrung.
Sie plädieren in Ihrem Buch ja sehr deutlich für Mut statt Wut. Ist nicht ein bisschen Wut zu Beginn gar nicht mal schlecht, um überhaupt so aus dieser Lethargie, aus der Passivität rauszukommen und überhaupt mit einem gewissen Furor auch zu sagen, ich will was ändern, ich bin unzufrieden mit den Zuständen?
Ja, dann sind wir so ein bisschen an der Abgrenzung. Natürlich, ich ärgere mich auch über Dinge. Ich habe auch schon irgendwann kopfschüttelnd gesagt oder sogar mit der Faust auf den Tisch schlagend, hier muss ich was ändern, ich mache jetzt was. Das ist sicher auch etwas holzschnittsartig von mir formuliert gewesen. Dennoch bleibe ich dabei, wenn man sich dieser Wut einfach hingibt und mit verschränkten Armen am Wegesrand stehen bleibt und sagt, ich mache da nicht mehr mit, das ist mir alles zu doof und das wird eh nichts Gutes werden, dann kann daraus nichts erwachsen, was Menschen weiterbringt, was unsere Probleme löst. Also irgendwann muss man ins Tun kommen und dann sind doch andere Qualitäten gefragt, als nur wütend zu sein. Das ist dann ein bisschen wenig.
Vielleicht als Ausgangspunkt okay, aber eben nicht als Endpunkt oder als Grundhaltung, so verstehe ich Sie da.
In meinem Buch erzähle ich ja 12 Geschichten von 12 Menschen, die Menschen wie du und ich sind, die aber trotzdem irgendetwas in ihrem Leben haben, wo zumindest ich und jetzt auch viele andere, die die Geschichten kennen, sagen, das ist schon beeindruckend, wie man damit so umgeht. Und ich weiß gar nicht, ob ich das könnte, ob ich den Mut oder die Kraft hätte. Und ich denke da zum Beispiel an Christoph Lübcke, dessen Vater eben von einem Nazi ermordet worden ist. Und der hätte allen Grund, wütend zu sein und zu sagen, ich mache nicht mehr mit, ich kümmere mich um meine Familie, aber ihr könnt mir alle die Ruhe lassen. Und der sagt ja nun gerade, jetzt gilt es, ich lasse mich nicht davon abbringen, für Demokratie einzutreten, für unseren Rechtsstaat einzutreten, für Toleranz einzutreten. Der engagiert sich kommunalpolitisch, auch in der CDU, in der Partei seines Vaters, hat ein Ehrenamt. Und der sagt, nein, ich glaube, Papa würde das wollen, dass ich jetzt weitermache, da wo er nicht weitermachen konnte, weil er ermordet worden ist. Und das geht nicht, wenn man nur wütend ist. Dazu muss man Mut aufbringen. Denn er wird ja im Prinzip jeden Tag mit diesem Schicksal, mit dem Tod, dem gewaltsamen Tod seines Vaters konfrontiert. Und er ist trotzdem ein so dem Leben zugewandter, offener, positiver Mensch. Das geht nicht, wenn man die Wut als Grundlage seines Lebens hat. Das geht nur mit Hoffnung und mit Mut.
Sie haben gerade schon die Menschen angesprochen, die Sie in Ihrem Buch vorstellen oder über die Sie da auch schreiben. Sie schreiben natürlich auch über sich. Wer sind diese Menschen und warum machen Ihnen die Mut? Das schreiben Sie natürlich ausführlich. Sie könnten jetzt sagen, lesen Sie einfach das Buch, aber vielleicht mal zusammengefasst für unsere Hörerinnen und Hörer. Was war so dieser Schlüssel?
Ja, dazu ist der Podcast auch zu kurz, dass ich alles erzählen kann. Also man kann es und muss es natürlich trotzdem lesen, aber natürlich. Nein, Scherz beiseite. Also es ist so, wenn man Politiker ist, dann ist eine der tollen Dinge, man lernt so unheimlich viele Menschen kennen. So viele Menschen mit tollen Geschichten, natürlich auch Menschen mit traurigen Geschichten, mit tragischen Geschichten, mit Schicksalsschlägen, aber auch eben ganz viele Mutmacher. Und oft schließt das eine das andere nicht aus. Und ich habe mich vor einiger Zeit mal hingesetzt und habe gedacht, wen hast du da eigentlich getroffen in den letzten Jahren? Und da bin ich auf ganz viele Menschen gestoßen, denen ich sonst nie begegnet wäre und die in ihrem Leben irgendwas tun, von dem ich sage, das berührt mich. Das ist beeindruckend. Das ist so viel Kraft und auch so viel Gutes und manchmal eben auch in ganz tragischen Dingen trotzdem so viel Gutes. Wie kommt das? Wie schaffen die das? Und dann habe ich irgendwann die Idee gehabt, diese Menschen sozusagen in einem Buch zusammenzubinden, ihre Geschichte zu erzählen. Ganz unterschiedliche Geschichten. Manche Menschen, die für sich mutig sind. Andere Menschen, die sagen, ich habe so viel Kraft und Energie, ich will anderen etwas geben und ihnen helfen. Und dann habe ich die aufgeschrieben. Und das Schöne war am Ende, dass als die Geschichten fertig waren, habe ich mit allen natürlich gesprochen, ob sie sich in den Geschichten wiederfinden, ob sie ins Buch wirklich wollen. Und dann haben alle gesagt, völlig unabhängig der eigenen Geschichte, ja, also ich mache da gerne mit, aber ich mache doch gar nichts Besonderes. weil sie für sich selbst eben die Dinge fast wie selbstverständlich sehen. Das ist ihnen so wichtig, so ernst, die Sache, für die sie eintreten, dass sie das nicht als sonderlich mutig empfinden, sondern sie machen es einfach. Und das, finde ich, ist so das Schöne, dass im Einfachen doch so viel Tiefe dann liegt.
Sehr bewegend fand ich eine Geschichte, wo Sie über einen, ja, auch Mitpolitiker sprechen, der unter Depressionen zu leiden hatte.
Ja, das ist ein ganz feiner junger Mann, den ich schon ewig kannte. Und irgendwann hat er sich quasi offenbart und hat gesagt, du, ich habe übrigens eine Depression. Wir sprachen über was ganz anderes, es war in einer öffentlichen Veranstaltung. Und dann können Sie sich vorstellen, war natürlich in dem Moment, wo er sich dort quasi geoutet hat, auf einmal die Stimmung eine komplett andere. Und ihm ist dann so viel Empathie begegnet und so viele Menschen, die gesagt haben, du, ich kenne das, ich habe auch jemanden in der Familie oder ich bin sogar selbst betroffen, dass aus diesem Teilen dieser eigenen Geschichte, mit der er selber jeden Tag noch kämpft, so viel Gutes für andere geworden ist, die gesagt haben, endlich spricht da mal jemand drüber. Wir müssen das doch thematisieren. Wir müssen auch Menschen, die eine seelische Erkrankung haben, in unserer Gesellschaft anders wahrnehmen. Und das ist eben schwerer als bei Menschen, die ein körperliches Handicap erlitten haben und damit irgendwie klarkommen müssen. Also das ist sicher auch eine ganz spannende Geschichte, die Geschichte von Dennis, ja.
Und natürlich geht es auch ganz klar um Ihre eigene Geschichte. Sie haben sich 2021 bewusst für Ihre Gesundheit, für Ihr Privatleben entschieden, haben sich aus der Politik zurückgezogen. Und das hat Ihnen, so meine Wahrnehmung, sehr viel Respekt eingebracht, weil es einfach ein auch in unserem Politikbetrieb, in unserer Gesellschaft eher ungewöhnlicher Schritt war, den Sie da gegangen sind. Inwiefern kann einen dieser Politikbetrieb kaputt machen? Und wie haben Sie damals die Reaktion der Öffentlichkeit wahrgenommen?
Also es war in der Tat so, ich habe das lange mit mir ausdiskutiert. Ich wusste das schon deutlich früher, bevor ich es öffentlich gemacht habe, dass ich aufhören werde. Nicht nur gesundheitlich bedingt, aber eben auch. Es hatte auch persönliche Gründe, die darüber hinausgehen. Und deswegen hatte ich diese ganzen Fragen, was sagen andere? Wird das als sozusagen als Scheitern bewertet? Wie wird das eingeordnet? Die hatte ich für mich schon abgearbeitet, beziehungsweise innerlich mir eine Haltung zugelegt, dass ich gesagt habe, Peter, das darf dich nicht davon abhalten. Du musst das tun, was du glaubst, was für dich richtig ist.
Sie waren quasi auf alles gefasst.
Ich war auf alles gefasst und das ist leider sicherlich auch ein bisschen durch die lange Zeit in der hauptamtlichen Politik so. Ich bin vom Worst Case ausgegangen, vom Schlechtestmöglichen. Und ich bin dann schon eines Besseren belehrt worden. Ich habe so viele Reaktionen bekommen, dass ich gedacht habe, komisch, warum habe ich eigentlich so ein schlechtes Bild gehabt? Und das ist sicherlich schon so, dass in unserer Art, wie wir Politik organisieren, auch viele Dinge nicht gut sind, die dazu führen, dass Menschen da auch Schaden nehmen können. Und deswegen bleibt mein Respekt vor allen, die jetzt in öffentlichen Ämtern sind. Wir können froh und dankbar sein, dass wir da ganz viele tolle Menschen haben, die sich für unser Land politisch engagieren, quer durch alle Parteien. Und ich weiß, dass das nicht so ohne weiteres möglich ist, dass man da keinen Schaden nimmt in unterschiedlichster Form. Also Selbstfürsorge ist für Menschen, die als ihre Hauptaufgabe Fürsorge für andere haben, eine ganz wichtige Pflicht.
Nun steht diese Beobachtung, dass es in dem Politikbetrieb ja ganz schön hart manchmal zugeht und dass das auch für Menschen persönlich fordernd sein kann, in einem krassen Widerspruch zu dem, was man auch ganz oft in Debatten hört. Ich sag's mal so, eine pauschale Politikerschelte, die da oben, die machen sich die Bäuche voll, die verdienen immer mehr an ihren Diäten und. Wie kriegt man das wieder irgendwie miteinander gelesen, dass das nicht so extrem ist? Einerseits eine höhere Wertschätzung für das, was Politikerinnen und Politiker tun, andererseits aber auch eine Sensibilisierung dafür, dass das wirklich kein vergnügungspflichtiger Job ist.
Na, ich glaube, wir werden das nicht vermeiden können, dass im politischen Streit hart gerungen wird, dass da auch mal Sätze fallen, die man vielleicht später bereut und dass da manchmal auch ein Schlag unter der Gürtellinie sitzt. Das ist so. Das wird in Demokratie, wenn sie lebendig ist, irgendwo dazugehören. Ich erlebe eher, dass viele auf eine Art und Weise hart gegen sich selbst sind, die nicht gesund ist. Also ich kann natürlich nicht erwarten, dass also je nachdem, wo man politisch steht, dass jemand, der am ganz anderen Ende der politischen Skala steht, jeden Tag empathisch und rücksichtsvoll mit einem umgeht, das wird so nicht werden. Und Streit gehört nun mal zu einer Demokratie dazu. Aber ich selber muss doch mich fragen, was kann ich mir eigentlich zumuten? Wo ist es vielleicht besser, gemeinsam mit anderen Probleme zu lösen? Das Problem haben wir leider nicht nur in der Politik, das haben wir in anderen Bereichen der Gesellschaft auch. Ein Schulleiter, der sagt, ich kann jetzt gar nicht dazugeben, dass ich mich in einer Frage überfordert fühle, da bräuchte ich Hilfe. Oder eine Pflegedienstleiterin, die sagt, das ist jetzt gerade hier ein bisschen viel, wie löse ich das? Also wir sind darauf konditioniert, dass Menschen, die führen, die vorne stehen, möglichst das auch alleine, so ein bisschen wie als Einzelkämpfer tun sollen. Und das, glaube ich, ist nicht klug.
Ist ja auch ein schmaler Grat. Ne? Man will sich ja auch keinen Bundeskanzler vorstellen, der erstmal sagt, Freunde, mir geht's heute nicht so gut, aber jetzt kommen wir mal zum großen Tagesgeschäft. Oder vielleicht kann man sich's auch einfach nicht vorstellen.
Nein, er muss es ja auch nicht auf Twitter teilen. Darum geht's ja nicht. Aber er muss für sich Hilfesysteme haben, Menschen, die auf ihn achten, und am Ende in so einer Position muss man auch stark auf sich selber achten. Ich habe in meiner Funktion bei der Bundeswehr als Staatssekretär immer gesagt, wer erzieht eigentlich den Generalinspekteur? Ja, da wird kein Gefreiter kommen und sagen, ja, Generalinspekteur, das und das ist, aber sollten Sie mal drüber nachdenken. Der muss sich selber erziehen. Und das ist eine Führungsaufgabe. Man führt sich eben auch selbst, wenn man in Verantwortung steht. Und das gilt für Pfarrer in der Gemeinde, die Vorbilder sind, auf die die Gemeinde schaut. Dazu müssen wir nicht bis ins ferne Berlin gucken. Das geht bei uns vor Ort los. Wir sind eben im Vorbilder in unserem Tun, im Guten, wie dann eben manchmal auch im Schlechten.
Ich würde doch nochmal die Vogelperspektive in den Blick nehmen und auch das ferne Berlin. Wenn wir mal aktuell uns die Gesellschaft und den Zustand der Gesellschaft anschauen, wie ihn viele wahrnehmen. Da ist eine Ampelregierung, die von der Zeitenwende überrumpelt wurde. Da ist eine CDU, die sich in der Opposition zurechtruckeln musste und muss. Da sind Populisten von rechts und links, die ja schon ziemlich lustvoll Ängste schüren und die Stimmung aufheizen. Und es gibt Menschen, die sind besorgt, dass es ein Auseinanderbrechen der Gesellschaft geben könnte. Wie blicken Sie auf den Zustand unseres Landes und wie ist Ihre Angst um dieses Auseinanderbrechen bestellt?
Ich glaube, dass das sehr stark von der Perspektive abhängt. Und ich wundere mich da ehrlich gesagt über manche Debattenbeiträge, weil da manchmal so eine Lust am Untergang mitschwingt. Wenn man sich die Geschichte der Bundesrepublik anschaut, seit 1949, dann sind alle großen Entscheidungen, die wir getroffen haben, die uns bis hierher gebracht haben, immer knapp gewesen. Es gab nie eine 80-20, 90-10 Entscheidung in den zentralen Fragen, ob das die europäische Integration ist, ob das die Westbindung ist, die Wiederbewaffnung, 68. All diese Dinge waren immer extrem kontrovers und zwar immer fast 50-50 im Stimmungsbild der Deutschen. Und natürlich gab es da Reibung und Kontroversen und auch so etwas wie eine Spaltung. Aber man hätte das nicht so existenziell formuliert wie heute. Und ich habe das Gefühl, dass wir manchmal auch das Lied derjenigen singen, die das gerne so hätten, die gerne hätten, dass wir darüber zerbrechen und dass wir daraus, wenn wir eine andere Perspektive haben, nicht eine Stärke machen können, zu sagen, meine Güte, das ist wie Ringen um einen Weg und das ist immer schwierig und das ist immer knapp, weil Mehrheiten sind nicht so klar, die können sich auch ändern in der Demokratie, in der freien Gesellschaft, aber das gehört nun mal zum Wesen unserer freien Gesellschaft dazu und das macht uns aus und das, da trauen wir uns was zu. Dann ändert sich das sofort, dann ist das gar nicht mehr negativ behaftet, sondern dann ist das ein Wert an sich, dass wir das aushalten und auch die Kraft dazu haben. Und wenn wir so wieder darauf schauen würden, dann hält man auch den einen oder anderen Ton von ganz links und ganz rechts ja ganz anders aus, weil man sagt, na gut, so ist das eben nun mal in der freien Gesellschaft, aber ich weiß, wo ich stehe und da trete ich überzeugt für ein.
Also ich nehme schon wahr, dass so diese öffentliche Meinungsbildung zumindest sich wahnsinnig beschleunigt hat und man ganz schnell entweder gefragt wird, ein Urteil zu geben oder auch ganz schnell sich eine Meinung bildet. Würden Sie die Beobachtung teilen, dass wir das konstruktive Streiten vielleicht wieder ein bisschen besser oder ein bisschen mehr einüben sollten und vielleicht ein bisschen verlernt haben?
Wir haben ein bisschen verlernt, uns Zeit zu nehmen, Argumente auch zu hören oder zu wägen. Und wir haben natürlich eine Herausforderung, das liegt sicher an der Digitalisierung und unserer Zeit generell. Wir sind ja mit einer Vielzahl von Krisen und Herausforderungen konfrontiert. Und früher ist immer ein schwieriger Begriff, aber gelernt ist eigentlich, es gibt ein Problem, es wird eine Lösung erarbeitet, die wird umgesetzt und nach einer gewissen Zeit merkt man, das funktioniert oder das funktioniert eben nicht. Wir haben heute kaum noch die Muße zu sagen, jetzt gab es ein Problem, wir haben eine Lösung und jetzt gucken wir mal, wie die wirkt. Weil in der Zeit, wo wir die Wirkung beobachten könnten, haben wir schon wieder zwei neue Probleme, denen wir uns zuwenden müssen. Und da entsteht natürlich ein Gefühl an Überforderung, an Ohnmacht, bei dem man nicht so einfach sagen kann, ja, das wird schon alles gut. Also dieses Entscheidende ist, was hinten rauskommt, das reicht nicht mehr, sondern wir müssen viel mehr erklären, wir müssen uns Zeit nehmen. Und wir brauchen natürlich eine andere Form des Diskurses, dieses Zuhören und das Aushalten auch von Argumenten. Das ist uns ein bisschen abhanden gekommen, das mag sicher sein.
Haben Sie mit diesem Zeitnehmen als Politiker gute Erfahrungen gemacht aus Ihrer aktiven Zeit? Ist das nicht wahnsinnig schwierig, in einem Moment, wo man gefragt ist und in der Verantwortung ist, zu sagen, Moment, da muss ich mir erstmal Zeit nehmen, das geht jetzt nicht so schnell?
Doch, das kann man schon machen. Ich glaube nur, man muss erkennen, dass auch Zeiten wie unsere nicht alleine mit einem moderierenden Politikstil beantwortet werden können, sondern man muss am Ende zu einer Haltung kommen. Die muss aber gut erklärbar sein, die müssen Sie für sich herleiten können. Wenn das nur ein Bauchgefühl ist, trägt das Sie nicht lange, sondern Sie müssen das für sich sauber durchdacht haben, gute Argumente haben und dann klar stehen, damit Menschen sich orientieren können. Das ist ja eigentlich die Stärke von einer Parteiendemokratie, dass Menschen sich an unterschiedlichen Positionen von Parteien orientieren können. Und dann ist es eine Stärke unserer Parteiendemokratie, dass wir in ganz zentralen Fragen, nehmen Sie jetzt wieder die Bewertung des Kriegs in der Ukraine, einen ganz großen Konsens zwischen den staatstragenden Parteien haben. Das ist schon auch gut, dass es Konsens gibt. Davon lebt ja eine Gesellschaft, gerade wenn sie so vielfältig ist wie unsere. Und das alles braucht eben doch am Ende wieder etwas Zeit und die richtige Perspektive, also möglichst eine, die nach vorne schaut, ein bisschen Mut macht.
Nun haben wir jetzt viel über Politikerinnen und Politiker gesprochen, klar, aber Sie haben ja auch schon zum Beispiel Lehrer oder Schulleiterinnen angesprochen. Sie fordern in Ihrem Buch auch eine mutige Kirche. Nun sind wir hier ein Podcast aus einer kirchlichen Einrichtung. Bitte erläutern Sie doch mal, wie für Sie eine mutige Kirche aussieht.
Ich bin ja selbst Synodaler in meiner Landeskirche in Kurhessen-Waldeck. Ich kenne dort die ganzen innerkirchlichen Debatten und ich darf sagen, jetzt würde ich meine Kirche nicht zu den Verzagten zählen, aber ich merke doch oft, dass wir eine Debatte oft so führen, naja, und ach, wir werden weniger und wie ist das eigentlich? Und naja, da müssen wir uns bescheiden lernen und dann wird es manche Angebote nicht mehr geben, all diese Debatten. Und damit begeistern wir nicht. Und wir haben eine Botschaft, die Menschen seit über 2000 Jahren begeistert. Und die spannende Frage ist ja eigentlich, wie erzählen wir die? Also wenn wir selber uns nicht begeistern mehr dafür, wie sollen denn dann andere, die davon noch nie gehört haben, dieses Feuer und diese Fröhlichkeit, die darin ja auch steckt, irgendwie spüren? Und ich weiß gar nicht, ob der Satz, den Sie gerade erwähnt haben, im Buch wirklich von mir selber ist oder nicht von den beiden Geistlichen, die ich im Buch auch porträtiere, einmal
erwischt.
Einmal Nikodemus Schnabel und einmal Jörg Niesner, die ich beide persönlich auch ganz gut kenne. Und Jörg Niesner ist evangelischer Pfarrer hier bei mir, auch im Hessischen, aber in der anderen Landeskirche. Wir haben ja zwei Landeskirchen in Hessen, Kurhessen-Waldeck und Hessen-Nassau. Und Jörg sagt immer, die Kirche ist ja für die Menschen da und nicht die Menschen für die Kirche. Und wenn sie mit den Angeboten, wenn ich sie damit nicht mehr erreiche, muss ich mir was Neues ausdenken. Und jetzt hat er vor kurzem einen Faschingsgottesdienst gemacht und hat danach einen halben Tag gebraucht, um das Konfetti aus dem Kirchenschiff zu entfernen. Aber die Hütte, etwas salopp gesagt, die Hütte war voll. Und da waren Menschen, die waren fröhlich und die haben Gottesdienst gefeiert, natürlich ganz anders. Und er sagt, da waren aber eben Menschen, die kommen sonst nicht zu mir in die Kirche. Und ich hatte die Möglichkeit, denen was von der frohen Botschaft mitzugeben. Wie schön ist das eigentlich? Und diese Perspektive, glaube ich, die braucht unsere Kirche.
Also hat der Mut, den Sie in Ihrem Buch einfordern, aber auch beschreiben, ganz viel mit Authentizität zu tun von Menschen, mit Glaubwürdigkeit?
Die Menschen, die sich selber ja, wie gesagt, gar nicht als mutig empfinden, treten aber alle für etwas ein, was ihnen etwas bedeutet. Sonst wären sie nicht mutig. Mut ist ja kein Selbstzweck. Deswegen ist ja auch diese Mutprobe, die man als Pfadfinder oder junger Mensch manchmal machen muss, sinnfrei, weil wofür wird da der Mut auf die Probe gestellt? Wenn es aber wirklich um was geht, dann wachsen eben doch viele Menschen über sich hinaus und auch Menschen, die sonst voller Fehler sind. Das ist ja eigentlich doch dann wieder das Schöne, das, was sie dann zu Menschen werden lässt und nicht zu unerreichbaren Helden, sondern es sind Menschen, wo man sagen kann, Mensch, toll, wie der das macht und man kann sich selber prüfen, traue ich mir das auch zu? Wofür wäre ich denn mutig? Und auf den Lesungen, die ich mit dem Buch habe, mache ich am Ende immer eine Übung. Dann sage ich zu den Anwesenden immer, jetzt überlegen Sie sich mal in Ihrem Umfeld. Sie müssen jetzt auch so ein Buch schreiben über Mutmacher. Wer fällt Ihnen denn ein? Und nach kurzem Überlegen fällt jedem jemand ein. Es gibt keinen Menschen, der nicht in seinem Umfeld andere hat, die ihn inspirieren, die ihm Mut machen, die ihn beeindrucken, die er heimlich vielleicht sogar bewundert, die Vorbilder sind. Und das ist diese Perspektive, die ich meine. Wenn wir uns dessen bewusst werden und denen mehr Raum geben in unserem Leben und nicht den Wütenden, dann sind wir, glaube ich, unter dem Aspekt, dass wir Hoffnung suchen und brauchen, so einen großen Schritt weiter.
Jetzt wollte ich Sie zum Schluss fragen, woraus Sie Hoffnung und Mut schöpfen, aber nun haben Sie das ja so gut wie schon beantwortet. Ich frage Sie das trotzdem nochmal, gerade mit dem Blick auch auf die von uns eingangs besprochenen Themen, die gerade so aktuell anstehen mit dem Jahrestag des Ukraine-Krieges. Woraus lässt sich in dieser heutigen komplexen Zeit Ihrer Meinung nach Hoffnung schöpfen und welchen Weg auf diese Hoffnung zu blicken, würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollen?
Wenn man als Christ die Hoffnung in anderen Menschen und in der Heiligen Schrift findet, dann ist das natürlich eine gute Sache. Und dann gibt es so viele Geschichten, die da Mut machen. Aber ich weiß, dass wir ja inzwischen uns in einem Land bewegen, in dem gar nicht mehr jedem diese frohe Botschaft so eingängig ist. Und ich glaube nicht an Systeme und Strukturen. Dadurch wird die Welt nicht gut, sondern die Welt kann nur durch Menschen gut werden. Und die müssen wir halt suchen. Und die muss man sich anschauen und da muss man an sich selber immer arbeiten. Also nicht umsonst ist ein wichtiger und oft zu lesender Satz in der Bibel, fürchte dich nicht. Also offensichtlich haben wir eben oft Angst und der Mut ist nicht selbstverständlich und automatisch unsere Sache. Und da glaube ich eben, andere Menschen, die können uns diesen Mut schenken, die teilen den. Und das Schöne an Mut ist, er ist eine erneuerbare Energie.
Dr. Peter Tauber, danke fürs Mutmachen und für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
So, jetzt seid ihr dran. Was macht euch Mut? Woraus schöpft ihr Hoffnung? Was besorgt euch? Lasst uns gern wieder ins Gespräch kommen. Wie immer auf Facebook, auf Instagram oder über die Website der Katholischen Akademie, lebendig-akademisch.de. Und wenn euch gefällt, was wir hier im Podcast so machen, dann empfehlt uns bitte unbedingt weiter an Freunde und Bekannte, denen das auch gefallen könnte, was wir hier so anbieten. Wir heißen Mit Herz und Haltung und ihr kriegt uns überall dort, wo es Podcasts gibt. An dieser Folge mitgearbeitet haben Thomas Arnold, Pauline Krause und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.